meinem zweiten Wortdienst. Es ist eine gemeinsame Thematik. Ich möchte sie nochmal wiederholen. Es geht um die heilsame Lehre. Und das andere wäre eine verderbliche Lehre im Licht des prophetischen Wortes. Ich habe gestern in einem ersten Teil, und ich will das kurz wiederholen, einerseits, weil einige neu dazugekommen sind und zum anderen, weil auch gestern die Aufnahme nicht klappte, dass wir da den Einstieg in die neue Akzentsetzung heute bekommen. Ich habe also gestern darauf hingewiesen, was gehört denn unbedingt zu einer heilsamen Lehre dazu. Es müssen also mehrere entscheidende Inhalte sein, die da verkündigt werden. Also auch eine nur auf einen Bereich fixierte Verkündigung reicht nicht aus, sondern wir müssen die Fülle Botschaft bringen. Paulus sagt etwa in seinem zweiten Gemeindegebet in Epheser 3, dass es um Länge, Breite, Tief und Höhe geht. Dass wir also in die göttlichen Dimensionen, in die Heilsdimensionen einen Einblick gewinnen. Ich habe den Eindruck, dass heute fast nur Länge und Breite verkündigt wird. Das sind also die Bereiche, die das hiesige Dasein auf der Erde betreffen. Nein, es gibt noch weitere Perspektiven, die wir beachten müssen. Und da hatte ich fünf Bereiche genannt. Das erste ist die Frage, wer ist der Gott? Da entscheidet sich überhaupt die Lehre. Denn die Lehre ist nicht nur eine Theorie, ein von dem Gott losgelöstes Dogma. Das kann man ja leicht inszenieren, Lehren von Kirchen, ohne dass wirklich Gott, der Vater, Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Darf ich da bei dieser Gelegenheit mal fragen, Sie haben ja sicher hier und da durch die Medien einerseits das Ableben des vergangenen Papstes miterlebt und schließlich auch die Wahl des Neuen. Es gab wohl kaum einen Medienrummel, ist ja interessant, ja, ne? In der letzten Zeit, der sich so sehr auf Personen fixierte. Und jetzt also die Frage, haben Sie viel von Jesus Christus gehört? Von unserem erhöhten Herrn? Ich nicht. Und wenn er mal erwähnt wird, muss ich das auch sagen, ist das ein anderer Christus dort in der katholischen Kirche in der Regel. Es gibt auch gläubige Menschen dort. Aber es fixiert sich der Christus auf das, was innerhalb dieser Eucharistiefeier geschieht. Wenn also diese Wandlung durch den Priester vollzogen wird, da ist der Christus gegenwärtig. Es fixiert sich vieles auf die Sakramente. Und darum brauchen wir also eine klare Perspektive, wer ist der Gott? Und ich habe gestern auch gefragt, wer ist sein Stellvertreter hier heute? Der Papst? Nein, auch wenn es heute viele Evangelikale verkündigen. Professor Beierhaus hat zum Beispiel, ist ja ein bekannter Mann, auch ein Evangelikaler, in Idea Spectrum, da ging es um Pro und Contra, dafür plädiert, dass der Papst der Sprecher aller Christen sei. Ja. Ich kann da nicht mehr mit, ich denke Sie auch nicht. Wir haben einen anderen Stellvertreter und das hängt auch mit der Gottesfrage zusammen, deswegen erwähne ich das. Das ist der Heilige Geist, der Tröster, der Paraklet. Er ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Er verherrlicht Christus und durch ihn haben wir den Zugang zum Vater. Das nächste, was wir eben erfahren müssen, ist das vollbrachte Heil mit dem Mittelpunkt des Kreuzes und der Auferstehung Jesu Christi. Frage, wie weit reicht das Heil im Sinne dieser Dimension? Es reicht weit auch über unsere persönliche Errettung hinaus. Das dürfen wir ja glauben. Und unsere Errettung ist so wunderbar und vollständig, dass wir eine volle Erlösung in Christus haben. Wir sind in ihm schon zur Fülle gebracht. Und dann aber auch wird ganz Israel, die Völkerwelt und schließlich die ganze Schöpfung durch dieses vollbrachte Heil, durch die Versöhnung zurechtgebracht. Damit hängt dann weiter zusammen die Frage nach der Gemeinde. Ich frage nicht nach der Kirche, denn der Begriff ist zu sehr konfessionell besetzt. Es geht um die Ekklesia, die Herausgerufene. Muss ich auch da wieder sagen, die katholische Kirche prägt den Begriff, dass sie die alleinige wahre Kirche sei. Der mystische Leib Christi ist nur durch die katholische Kirche geprägt. Alle anderen Kirchen, ja, sind Gemeinschaften nicht gleichrangig der katholischen Kirche. Und wenn es um Ökumene geht, und der neue Papst hat ja auch verkündigt, er möchte die Einheit der Christen vorantreiben, dann nur unter der Führung Roms. Rom kann sich nicht aufgeben, es müsste die Dogmen aufgeben, etwa das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. 1870 ist es ja verkündet worden. Das heißt, wenn der Papst ex cathedra spricht, also von dem Stuhl, von dem Lehrthron her, dann ist er unfehlbar. Ja, dann hätte doch nicht bei der Papstwahl immer so viel hin und her sein müssen, nicht? Früher sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Paulus und Barnabas. Und dann war das klar. Da ist doch nicht gewählt worden. Ne? Und da stieg auch kein weißer oder schwarzer Rauch auf. Also das sind alles menschliche Machenschaften. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber wir müssen das sehen, das hängt mit den falschen Lehren zusammen. Und wenn das nicht klar ist, kann die Konsequenz nicht klar sein. Wer ist also die Gemeinde erwählt vor Grundlegung der Welt, berufen zur Sohnschaft? Dass wir alle sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Das ist aber nur die Auswahl. Und diese Einheit ist geschehen, die brauchen wir nicht zu machen, die sollen wir nur bewahren. Eine Einheit der Konfessionen, Denominationen schließt doch Massen zusammen, die alle über eine kirchliche Handlung angeblich Kinder Gottes sind. Wenn also ein katholisches Kind getauft wird, ist es damit ein Glied an diesem mystischen Leib Christi. Und wie viele sind das inzwischen? Weltweit fast 1 Milliarde. Sind die wirklich Christen? Gott weiß das. Aber ich habe da meine Bedenken und Sie sicher auch. Es geht also um die Frage, das wäre der dritte Punkt der Gemeinde, dann die klare Zielsetzung. Was ist die Zielsetzung, die in der Lehre aufgezeigt werden müssen? Denn wir müssen ja auch wissen, wohin die Geschichte, die Heilsgeschichte führt, was die Berufung der Gemeinde beinhaltet, wozu sie da ist. Nicht nur, so habe ich es auch gestern ausgeführt, damit wir in den Himmel kommen. Das ist etwas Wunderbares, aber das reicht nicht aus. Sondern damit wir unsere Berufung und Bestimmung erkennen. Einmal mit ihm als Glieder seines Leibes, wo er das Haupt ist, zu herrschen und zu regieren, bis das Ganze all dem Vater zurückgebracht wird. Was sind das für wunderbare Aussichten? Wenn das in der Verkündigung fehlt, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Sehen Sie mal, wenn ich meine jungen Referendare ausgebildet hätte, ohne Perspektive des Ziels, nur damit sie so gerade mal ein paar schöne Unterrichtsstunden machen, nicht, wenn meine Ausbilder kommen oder ich selber, damit das irgendwie funktioniert, das reicht nicht. Und ich habe auch immer wieder die jungen Leute gefragt, was ist denn das eigentliche Ziel ihrer pädagogischen Bemühungen im Unterricht? Wohin geht die Reise? Das ist ja heute pädagogisch gar nicht mehr klar. Und das darf ich nochmal sagen, das ist seit der 68er Generation, als die Studentenrevolte war, ja, alles so gekommen, wie es heute ist. In der Pädagogik die Auswirkungen, Aggressionen, Gewalt, sicher ist das endzeitbedingt. Nicht, weil es ja auch in 2. Timotheus 3 steht, dass die Kinder nicht mehr den Eltern gehorsam sein werden. Ja, hier ist das anders, nicht? Bei den Nebengeschwistern. Wenn sie biblisch erzogen werden. Aber wo das nicht der Fall ist, gehorchen Kinder auch nicht mehr in der Schule. Darum müssen wir das Ziel sehen und wir müssen die prophetische Perspektive kennen. Und der letzte Punkt war der Weg zum Glauben. Und mittels des Glaubens zu diesem Ziel. Ich habe die Rennbahn aus 1. Korinther Kapitel 9 erwähnt, da wo es also um einen Lauf geht, dass wir das Ziel erreichen als Erstlinge. Die Gemeinde als Erstling kommt als Sieger zum Ziel, weil uns ja hinfort beigelegt ist der Siegeskranz oder Krone der Gerechtigkeit. Allen, die seine Erscheinung lieb haben. So, das war eine Wiederholung, das waren diese 5 Punkte und heute möchte ich dass wir von einigen Briefen des Apostels Paulus her erkennen, was dort anfänglich in Erscheinung trat, an positiven und negativen Dingen, dass das in der Ausreifezeit ganz massiv erkennbar wird. Vor allen Dingen die feinen Ansätze, die wir in den Briefen verspüren, die haben heute eine Dimension, dass man erkennen kann, wir leben in der Ausreifezeit. Kurz noch etwas über die Bedeutung des prophetischen Wortes, weil es ja darum geht, dass das das Licht ist. Ich habe gestern betont, es ist also nicht Wahrsagerei, es ist nicht Spekulation, Sensation, sind keine fragwürdigen Methoden der Zukunftsbestimmung, wie das heute oft der Fall ist, durch Horoskope, Handlinien lesen, Karten legen, pendeln und was alles diese esoterischen, okkulten Praktiken sind. Nein, wir brauchen nach 2. Petrus 1, Vers 19 dieses Licht, diese Lampe an einem dunklen Ort, damit wir erkennen können, wie weit die Zeit vorangeschritten ist. Und Johannes sagt in 1. Johannes 2, 20, ihr habt die Salbung, um zu erkennen, um prüfen zu können. Auch die Geister, sagt ja Johannes in 1. Johannes 4, Vers 1, prüfet die Geister. Und es sind heute viele Geister unterwegs, die auch versuchen einzudringen in die heutigen Gemeinden. Darum ist es keine Neugierdebefriedigung, sondern wir sollen darauf achten, wie die heilsgeschichtliche Entwicklung voranschreitet. Aber auch darauf achten, dass wer solche Hoffnung, eine Zielhoffnung hat, nach 1. Johannes 3, Vers 3, sich reinigt, wie er rein ist. Und nun noch einige Stellen ergänzend zu denen, die ich gestern angebracht habe, zum Thema der Lehre. In Matthäus 7, 28, da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Die waren überrascht, dass da ein Nicht-Theologe eine gewaltige, vollmächtige Lehre hatte, anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten mit ihren vielen Gesetzesvorschriften. Und nochmal in Markus 1 heißt es, und sie entsetzten sich alle, dass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Denn mit Gewalt gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und hier wird schon deutlich, Lehre ist nicht nur Theorie, sondern diese Lehre, die vom Herrn verkündigt wurde, die der Apostel Paulus nachher bezeugt hat, diese Lehre beinhaltet auch geistliche Kraft. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft. 2. Timotheus 1, Vers 7. In Johannes 7, Vers 17 heißt dann, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Oder ob jemand aus sich selber redet. Die göttliche Lehre wird uns zu einer Gewissheit, wenn wir darauf eingehen. Sonst bleibt es, ich sage es nochmal, bloße Theorie. Römer 16, 17, ich ermahne euch, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, die da Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Und was ist das für eine Lehre? Das ist die Lehre, wie sie durch den erhöhten Christus, durch die Apostel, insonderheit durch Paulus der Gemeinde verkündigt wurde. Damit wir eben nicht durch allerlei Winterlehre, also durch falsche Lehren abgetrieben werden, das steht in Epheser 4, Vers 14. Und darum soll der Timotheus nach den Anweisungen des Paulus immer wieder lehren, mahnen, ermahnen, ja selbst auch züchtigen. Und dann heißt es in 2. Timotheus Kapitel 4, darauf habe ich gestern auch schon hingewiesen, immer wieder tue ich das, dass am Ende dieser Zeit die Menschen, das heißt die meisten Menschen, hier wird pauschalisiert, ja, nicht mehr die gesunde Lehre wollen, also die heilsame Lehre nicht wollen, sondern Sie halsen sich Lehre oder Lehren auf, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Liebe Geschwister, das ist das heutige moderne Programm, das von Amerika speziell durch Willow Creek verbreitet wird. Sie haben sicher schon davon gehört, nicht? Der renommierte Pastor dort, Bill Hybels, der sicher ernst meint, der wird weltweit gefragt, und das ist dort in der Nähe von Chicago eine große Kirche, die Tausende zu den Gottesdiensten anlockt. Aber was zieht, das ist die Frage, vielleicht sicher auch das Wort Gottes, aber das Drumherum, wie auch heute in vielen Gemeinden und Gemeinschaften evangelikaler Art, das nimmt mehr Zeit ein als die eigentliche Predigt. Und was gehört zu dem Drumherum? Viel Gesang mit entsprechenden Bands, Anspiele, Theater, Pantomime, das alles haben wir bei uns im Gemeinschaftsverband, dort im Brüderbund in der Nähe von Stuttgart, ja, hat man eine Theatergruppe gegründet bei Jugendlichen und dann zieht man von Gemeinschaft zu Gemeinschaft und dann wird da erstmal etwas inszeniert. Ja. Wünschen Sie sich das hier auch? Da kämen vielleicht ein paar mehr Leute, oder? Nein, lieber weniger, die den klaren Weg des Glaubens gehen. Aber das ist heute die Masche. Nämlich nach den Prinzipien des modernen Managements, wie hätten Sie es denn gern, ja, wird das Produkt Evangelium zugeschnitten auf die Zuhörer. Also, so wie wir es in unseren Kreisen haben, ja, fast eine Stunde Predigt, ja, und wenig drumherum, und wenn dann, nicht ein klares Wort, Gebet, das ist etwas anderes. Immer mehr, auch selbst, das habe ich mir sagen lassen, in unserer Kirchengemeinde, wo ein evangelikaler Pastor ist, ja, ist die Predigt etwa eine Viertelstunde lang und alles andere drumherum gleicht auf dem Theater. Ältere Geschwister sind oft entsetzt, was da so alles passiert. Bei uns hat, das will ich zum Schluss noch erwähnen, nur damit Sie wissen, wie das alles weitergeht. In der Gemeinschaft, ja, ein professioneller Puppenspieler eine ganze Stunde, Gemeinschaftsstunde, auch vor älteren Leuten, nicht nur vor Kindern gehalten. Muss das sein? Ich habe mir das einmal mit angehört, es ist leider, leider so, dass damit falsche Lehren verbreitet werden und vor allen Dingen falsche Methoden. Also mit Lehre verbunden, das wissen die Pädagogen, sind nicht nur Inhalte, sondern im Unterricht kommen die Medien dazu, die Methoden, und das muss alles in einem geistlichen Einklang sein. Der Apostel Paulus hat nichts inszeniert und der Herr Jesus schon gar nicht. Ich habe oft schon diese Stelle hier und dort zitiert, ich glaube auch hier schon mal, als der Herr Jesus die Massen sah, wie sie ihm nachfolgen, ne, dass sich nicht gefreut. Er hat also keinen Bericht an die oberste Behörde gegeben, so viel Kirchenbesucher sind da. Das ist ja heute etwas, was die Leute fasziniert, die Quantität, nicht die Qualität. Da hat er den Leuten gesagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Teil an mir. Harte Rede war das. Ne? Sodass der größte Teil in Aufruhr geriet und viele weggingen. Und der Jesus fragt nachher die Jünger, wollt ihr auch noch weggehen? Er sagt aber, diese Rede, ja, ist Geist und Leben. Es muss geistlich verstanden werden. Es ist also nicht Magie innerhalb des Mahls, wie in der katholischen Kirche. Nein, es geht um den Glauben. Und so erfahren wir heute viele Ansätze einer falschen Lehre. Und nun möchte ich aus einigen Briefen einiges Konkretes zitieren, damit wir sehen, was damals schon das Problem war und wie sich dieses Problem heute ausweitet. In 1. Korinther 1, Vers 18 heißt, das Wort des Kreuzes ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. An einer anderen Stelle heißt es, den Juden ist dieses Wort ein Ärgernis, ein Skandal, Skandalon. Und den Griechen, die Vertreter der Nationen sind, ist das Torheit oder Dummheit, so wie das hier steht. Der Herr schreibt aber durch Paulus, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise, der Schriftgelehrte? Gott hat durch die Verkündigung im Sinne der Torheit der Predigt, ja, die Glaubenden erreicht. 1. Korinther 1,23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Und hier kommt das den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und für die Weisheit der Menschen haben wir ja diesen Begriff Philosophie. Wie viel Philosophie und Psychologie dringt heute ein in die Verkündigung? Gerade auch die Psychologie. Liebe Geschwister, wir wollen nicht auch durch Beredsamkeit das Wort des Kreuzes zunichte machen. Das ist ein Ärgernis. Dieser Gott am Kreuz, das ist nichts für die Muslime, das ist nichts für die orthodoxen Juden. Nein, letztlich können damit die anderen Religionen nichts anfangen. Und wenn es so zu eine Religionsvereinigung kommen sollte, dann muss dieses Ärgernis des Kreuzes beseitigt werden. Oder meinen Sie, das ginge anders? Nein. Und das haben wir ja doch heute schon. Von diesem Ärgernis des Kreuzes haben Sie während dieser ganzen spektakulären Information nichts gehört. Und ich habe gestern darauf hingewiesen, vergleichen Sie doch mal. Jesus am Kreuz, verlassen, einsam. Die Päpste bejubelt. Ob der Scheidende oder der Neue. Jesus saß nicht auf einem Thron. Die Päpste nehmen ihn ein. Und was für ein Punkt gibt es da in Rom? War das so bei Jesus? Das sind nur ein paar Hinweise, wo wir doch mal nachdenken müssen. Und damit wird klar, dass diese Entwicklung im Sinne der Ökumene auch in die falsche Richtung geht. Ich will noch auf eine Information hinweisen. Voriges Jahr fand in Stuttgart ein Tag, ein europäischer Tag statt mit einem Europatag, so hieß es am 8. Mai, mit etwa 10.000 Besuchern von rund 175 christlichen Bewegungen aller Richtungen besetzt. Leider hat da der Pro-Christ-Redner, der Ulrich Pazani, die Hauptrede gehalten. Es waren da auch Katholiken, ja, gerade der erste Mann in Rom, Kardinal Kaspar, der für die Einheit der Christen zuständig ist. Merken Sie, wo das hingeht. Hier schreibt also ein Besucher, für mich persönlich war das alles befremdend, weil sogar angeblich Bibeltreue sich mit den römisch-katholischen Bewegungen verbrüdern. Und der das geschrieben hat, ich als früherer, unbekehrter Katholik, ja, habe die Dinge damals mitgemacht, aber nun sieht er das total anders. Die Vermischung von Bibeltreuen angeblich mit dem Katholizismus, so schreibt er, ging sogar so weit zum Abschluss dieses Tages, ja, dass da auch die Königin Fabiola von Belgien nicht nur das Vaterunser betete, sondern auch noch das an Maria gerichtete Lobpreisgebet. Das war alles dort, wo die Evangelikalen dabei waren. Und nochmal in Klammern dazu, jetzt auch dieser Papst, ja, vertraut sein Leben primär der Maria an. Der vorher war ja ein glühender Marienverehrer. Soweit dazu, damit Sie diese Ausreife sehen. Dann in 1. Korinther Kapitel 1 sagt der Apostel Paulus noch, Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, also in Rhetorik, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht. Also nicht eine Verlagerung der klaren Botschaft auf sogenannte Sakramente. Nicht die katholische Kirche hat ja 7 und wer die immer genießt, der soll des Heils sicher sein. Nein, es geht nicht um diese Sakramente, sondern es geht um die Vollmacht des Geistes, damit Menschen wirklich errettet werden. Und nun aus dem 2. Korintherbrief eine Stelle, die ich hier und da auch schon zitiert habe. 2. Korinther 11, Vers 13. Da sagt Paulus, denn es gibt falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Kein Wunder, denn Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener sich in die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit hineinnehmen lassen, deren Ende nach ihren Werken ist. Also die Verführung besteht darin, dass Satan als Engel des Lichts kommt, sogar mit dem Worte Gottes. Und wenn er sie aus dem Zusammenhang herauslöst, das hat er ja bei der Versuchung Jesu getan, dann wird nicht das Ganze der Lehre wiedergespiegelt, sondern Teile. Und das wissen wir, wenn nur Teile irgendwo herausgenommen werden, dann ist das nichts im Sinne der Ganzheit, da fehlt Entscheidendes. Und das haben wir heute in vielen Verkündigungen, dass gewiss Wahrheiten verkündigt werden, aber nicht das ganze Wort. Und die Erscheinungsformen sind ganz gefährlich. Da müssen wir also Acht geben, wohin die falsche Entwicklung geht. Und für mich ist diese sogenannte ökumenische Bewegung sogar in Verbindung mit anderen Religionen die Richtung, die einmal total in der Hure Babylon endet. Nicht auch der jetzige Papst, das stand groß bei uns auf der ersten Seite der Zeitung, er will nicht nur die Christen einen, sondern er will auch die Kontakte mit anderen Religionen aufnehmen. Und da wird es dem letzten großen Verführer, dem Anstattchristus, ja gelingen, auf ähnlich faszinierende Art und Weise in Verbindung mit den Medien, wie das in der letzten Zeit geschehen ist, ja, selbst die Oberhäupter der weltlichen Regierungen mit einzubeziehen. War das nicht erstaunlich, wie viele Regierungschefs irgendwie beeindruckt waren von dem Zeremoniell, was da sich in Rom abspielte. Selbst unser Bundeskanzler, der atheistisch ist, der war angetan vom Papst. Und auch die Muslime haben sogar geantwortet. Liebe Geschwister, da müssen wir Acht geben. Hier ist Verführung im Spiel. Und diese Hure Babylon, die hat mehrere Hurenstädte. Also ich glaube nicht, dass Rom Babel selbst ist. Babel, so nehmen es viele schriftgebundene Ausleger an, bleibt Babel, ist auch meine Meinung. Und Hure hatte sehr stark ja immer damit zu tun, wo auch Weib oder Braut oder Witwe diese Begriffe angebracht sind, und das bezieht sich immer auf Israel. Und es wird das abgefallene Israel sein, das ja sogar den Anstattchristen als den Messias annimmt. Da müssen wir Acht geben, und das ist nach wie vor so, dass weltweit auch das Judentum im Finanzbereich, im Bankenwesen, in der Wirtschaft mit die Finger im Spiel hat. Und es gibt noch manche andere Bewegungen, wo das leider so entsprechend deutlich wird. Damit sage ich nichts gegen die Berufung Israels. Das hat Gott zu seiner Zeit vor. Und Gott hat diesen Staat auch wieder gründen lassen, damit Israel zu seiner Zeit als das auserwählte Volk auch wieder in die Heilsgeschichte eintritt und eine entsprechende Funktion, die Gott setzt, ausüben wird. Das Ende wird sein, diese Hure Babylon mit der Stadt Babylon wird vernichtet. Und hier habe ich gestern gesagt, der Weg Jesu ist vom Himmel hinab in die Tiefe bis zum Kreuz und in das Totenreich. Und bei Satan geht es erst hinauf, und diejenigen, die es verführen lassen, die werden hier in einem Scheinglanz zunächst eine gewisse Position einnehmen, aber dann, wie es bei dem Anstattchristen geht, der wird zum Schluss durch den Hauch des Mundes Gottes vernichtet werden. Durch den Haupt, das heißt nicht endgültig, aber hier auf dieser Erde dann beseitigt werden. Das sind die Perspektiven der verderblichen Einflüsse. Ich wende mich nun dem Galaterbrief noch zu und da interessiert mich Kapitel 1 und 5. Paulus sagt in 1, Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches doch kein anderes Evangelium ist, nur dass etliche, die unter euch sind, hier Verwirrung anrichten, das Evangelium des Christus verkehren wollen. Und dann sagt er, und selbst wenn ein Engel aus dem Himmel käme und euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, der sei Anathema, das heißt, er steht unter dem Bann und dem Fluch. Wir haben also heute keine Engelverkündigung mehr zu erwarten. Das Heil ist vollbracht und damit ist auch von Paulus die Lehre aufs Vollmaß gebracht. Wir haben das vollendete Wort, es kommen keine Neuoffenbarungen. Und alle Sekten sind durch Neuoffenbarungen, durch zusätzliche Offenbarungen entstanden. Zum Beispiel die siebenten Tagesadventisten, die Ellen G. White hat Visionen gehabt. Und wie viele katholische Mystiker, ja, haben Engelerscheinungen gehabt und die Lehre mit beeinflusst. Und im Katholizismus gilt die Tradition neben der Heiligen Schrift als zweite Säule und diese Tradition dominiert sogar die Lehre. Entwicklungen, die wir da sehen und das krasseste Beispiel ist der Islam. Ich habe das hier auch schon erwähnt, will es aber nochmal in diesem Zusammenhang tun. Sie wissen ja, dass Mohammed durch einen angeblichen Engel Gabriel die neuen Offenbarungen erhalten hat. Er war selbst zunächst zweifelnd. Ist das wirklich der Engel Gabriel der Bibel? Nein. Das, was ja da im Koran geschrieben steht, ist nicht mit biblischen Inhalten zu vereinbaren. Es ist ein anderes Evangelium. Es ist aber gar kein Evangelium. Es ist eine harte Gesetzesreligion. Und diese etwa 1 Milliarde Muslime, die sind eben verführt, die meinen es ernst. Und dennoch, es ist nicht die Wahrheit. Also was ich hier sage, wenn das vielleicht mal an die Öffentlichkeit kommt und das Antidiskriminierungsgesetz praktiziert wird, dann wäre ich wahrscheinlich vor Gericht. Aber wir müssen auch die Wahrheit sagen, denn das Entscheidende ist, der Jesus am Kreuz ist ein anderer bei den Muslimen, der dort angeblich gekreuzigt wurde. Es war gar nicht der Jesus, der zu Lebzeiten gewirkt hat. Ein anderer an seiner Stadt ist gestorben. Darum kann ein Moslem, das kann ich nur immer wieder betonen, nie Vater sagen. Also hier haben wir eine Lehre, die sehr stark auch in Verbindung mit der Endzeitentwicklung die Geschichte heilsgeschichtlich negativ beeinflussen wird, aber es werden irgendwie einmal alle zusammengehen. Es darf also kein Engel ein neues Evangelium verkündigen und auch in puncto Gesetz müssen wir Acht geben, denn in Galater 5 heißt es in dem ersten Vers, besteht in der Freiheit, die ihr von Gott bekommen habt. Lasst euch nicht wieder unter das Joch des Gesetzes bringen.
Ohne Evangelium, aber die andere in Vers 13 ist viel größer, nämlich, dass wir von den Lüsten und Begierden des eigenen Fleisches getrieben sind. Diese beiden Gefahren bestehen und die weiten sich aus am Ende. Und darum heißt es, wenn euch aber der Geist Gottes regiert, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Dann können wir in der Freiheit bestehen, die uns Christus erworben hat. Das ist eine herrliche Freiheit, allerdings nur in der Bindung an Christus. Der Mensch möchte frei sein. Aber die Freiheit, die der Mensch versteht, ist, tun und lassen kann, was ich will. Nein. Freiheit ist im Sinne, wie sie Christi auch ihm zur Verfügung steht. Wen der Sohn frei macht, der ist recht. Aus dem Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 2, Auch wiederum einige Verse. Da schreibt der Apostel Paulus in Vers 3. In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Vers 4. Ich sage euch aber, dass euch niemand verführe durch überredende Worte. Wir haben es lieb. Wenn wir also nicht allein unsere Weisheit in Jesus Christus suchen, sondern woanders, in der Wissenschaft, in der Philosophie oder auch in den Religionen, dann werden wir verführt. Über Religion kann man heute sehr gut mit Menschen sprechen. Und wir haben eigentlich eine Welle, wo die Religion immer mehr eine Rolle spielt. Aber vieles daran ist esoterisch und nicht in diese unsichtbare Welt, in die Verbindung mit dem Okkulten hin. Warum Acht geben? In ihm haben wir doch die Fülle. Das heißt dann in Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Christus haben wir Teil an dem Reiche Gottes. Und wenn er unser Haupt ist, sind wir so Glieder des Leibes Christi. Und Vers 10 heißt, ihr seid schon in ihm vollkommen oder zur Fülle gebracht, der das Haupt eines jeden Fürstentums und jeder Gewalt. Wie leicht können wir von diesem Haupt abrücken und irgendetwas anderes als unser Vorbild ansehen? Die Gefahr besteht immer, und im Kolosserbrief wird das ja deutlich, auch in diesem zweiten Kapitel, dass immer mehr der Schatten in den Vordergrund wird. Feiertage, Sabbate, Neumond. Und was sagt Paulus davon? Das ist nicht das Wesen. Und dann müssen wir uns mal fragen, hängen wir auch so sehr an den vielen Feiertagen? Das ist doch etwas, was die Christenheit prägt. Nicht Weihnachten, wird das Kind in die Krippe gefeiert. Dann Prozessionen, ein paar Freitage, Ostern ist noch mehr. Da kommt alles dazu. Die Geschichte mit dem Osterhasen, den Ostereiern. Heidnische Bräuche. Mit Pfingsten kann man schon gar nichts anfangen, da wird der Vatertag daraus gemacht. Das sind alles Abirren. Das ist der Sinn, dass man solche Tage dann auch in aller Stille gebet, aber ich habe einen 27. Adventisten mal gesagt, ich habe alle Tage Sabbat, wenn ich in die Sabbatruhe angehe. Nicht nur an jenem Tag, da Sendezeit Israel, da war ich der Vorbeschäden, den Sabbat feiern muss, sondern auf diese neuen, siebenden Tages auf dem Christen. Feiert alle Sabbat, sondern lasst euch nicht das Ziel verrücken aus den Augen. Das ist für die Thematik des Kolosserbriefs und das Positive. In Vers 3 heißt es ja, wenn ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr mit ihm auch verrückt. Sitzen zur Rechten Gottes des Vaters. Darum sollen wir sinnen und trachten nach dem, was gehoben ist. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn er geoffenbart wird, werden wir mit ihm. Das ist eine ganz andere Sache. Der Mensch schaut auf das Diesseits, auf das Schattenwesen, auf die schönen Kirchen und Domen, auf die Feiern und Prozessionen und Feiertage. Und wir sollen ein Ziel haben. Es sind unterschiedliche Wege, so wie ich es gestern beschrieben habe, anhand von 1. Thessalonicher 5. Das müssen wir schon andeuten. Da gibt es Kinder des Tages und Kinder der Nacht. Die Kinder der Nacht werden von jedem Tag des Herrn wie von einem Dieb überfallen. Darum ist es wichtig, dass wir nach Rosen schauen. Und nun, die schon angedeutete Stelle aus dem Philipperbrief. Philipper, Kapitel 2, da heißt es in Vers 5, die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Welcher da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich und machte sich selbst zu einem Knecht, einer Knechtsgestalt an, indem er die Gleichheit der Menschen annahm und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden wurde, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war, bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhoben. Diese Gesinnung sei also in uns. Das Kreuz Jesu Christi ist einmalig. Das können wir nicht in einem falsch verstandenen Sinne, wie es auch auf den Katholizismus ist, auf uns nehmen. Wir sind bereits mitgekreuzigt, mitgegangen, mit aufgerichtet. Das ist dieses wunderbare Sinn zusammen mit dem Christus. Darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Und dieser Philipperbrief, der zeigt auch wieder die engere Linie, der in euch angefangen hat, das gute Werk im ersten Kapitel, der will es auch vollführen, nicht auf den Tag, auf den Tag seines Kommens. Und dann ist aber auch da im Philipperbrief die Rede, dass diejenigen, die nicht im Glauben stehen, auch ein gewisses Verderben. Der Apostel Paulus hat immer wieder klar gesehen, er hat in den damaligen Gemeinden, wenn er sie geistlich betrachtete, das Positive gesehen und das hat er zuerst anerkannt, wie auch der Herr bei den Sendschreiben. Immer das, was geistlich ist, zuerst anerkennen, dann aber auch darauf hinweisen, was nicht stimmt. Wir können nicht alles nur mit dem Mantel der Liebe zudecken. Man will das ja heute. Ne? Die Devise bei der Ökumene ist ja, wir sollen immer mehr das, was uns eins, gemeinsam festhalten. Nicht das Trennende. Und wer das Trennende mal aufzeigt oder auf Gefahren hinweist, der wird heute schon hart diskriminiert. Ich weiß nicht, ob Sie Dr. Luther Gassmann oder seine Schriften schon mal gehört haben. Ist ja jemand, der vom Evangelium hier einen klaren Blick hat, auch in der Bekenntnisbewegung und hat auch mit dem Herausgeber, dem Pastor Helm Schmidt, eine klare Linie auf dieser Ebene vertreten. Wer etwas jetzt gegen diese Einheitsbestrebung macht, der wird oft diffamiert. Vielleicht haben wir ja schon in Ideen mitverfolgt oder auch in anderen Zeitschriften. Ja, das ist leider schade, aber es muss auch sein, es muss auch Trennungen geben. Wenn nicht, Paulus sagte das ja, in 1. Korinther 3, wenn nicht, besteht die Gefahr einer falschen Vermischung. Es muss Trennungen geben, damit die Bewährten offenbar werden. Das müssen wir aber nicht von uns aus machen. Sondern wenn wir selbst in der Lehre klar stehen und das ausleben, werden wir merken, dass andere sich mehr von uns distanzieren. So war es doch bei Paulus der Fall. Die in Asien hatten ihn alle verlassen. Und da war nichts, was die damaligen weltlichen Oberen und die vielen schon, die gläubig geworden waren, alles dem Apostel Paulus im Sinne von Lobhudelei zugesprochen haben. Gar nicht. Er war der verlassen. Merke ich auch dadurch, dieser schmale Weg ist eine andere Orientierung, hat eine andere Zielsetzung. Ja, leider müssen wir diese Entwicklung so sehen, dass sich Paulus dann im 2. Thessalonicher Brief, auf Seite, will ich noch darauf hinweisen, das Negative in der großen Verführung endet. Paulus schreibt da, dass der Gesetzlose einmal offenbar werden wird. Die Gesetzlosigkeit war damals schon vorhanden. Und das merken wir ja sehr heute im moralischen Bereich der Verfallung, sprich Homosexualität, Abtreibung. Nur zwei wesentliche Dinge zu nennen, die Aggressionen zu, das sind Erscheinungen, die uns Sorgen machen. Darum müssen wir den klaren Kurs beibehalten. Wir müssen uns aber vor dem Mischcharakter hüten, wie seinerzeit schon Pastor Böhmer den Herrn Feinde getan hat. Er sagt immer da, wo ein Lockmittel der Gemeinde vorgesetzt wird, ja? Wo nicht die Gemeinde selber als Lichtträger wird, da besteht die Gefahr der Verführung. Dieser Mischcharakter, der überall herrscht, hat mehr die Tendenz, sich der Welt zu öffnen, und da müssen wir also auf Acht legen. Die wahren Gläubigen stehen immer in der Minderheit. Und darum sollten wir nie auf Zahlen achten, so sehr wir uns freuen, wenn ein guter Besuch da ist, aber das ist nicht das Entscheidende. Und nun zu 2. Thessalonicher 2. Je mehr die Gesetzlosigkeit zunimmt, umso mehr ist der Gesetzlose in Person zu erwarten. Ich habe schon darauf hingewiesen, es wird einmal der sein, der nachher ganz rigide mit dem Namen 666 seine Herrschaft ausübt. In der ersten Zeit gelingt es ihm, mehr unter dem Aspekt Friede und Sicherheit die Menschheit zu mobilisieren. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt schnell das Verderben. Das wird bei den Massen so sein. Politische Einigung, religiöse und wirtschaftliche. Während er hier den Berg hinabging und dann vom Vater erhöht wurde, wird Satan diesen letzten Herrscher hochheben, dass er einmal für 7 Jahre und im engeren Sinne für 3,5 Jahre eine ganz rigide Herrschaft ausübt. Mit Druck und Verfolgung, sodass viele, die dann sich nicht ihm beugen, ihn nicht anbeten, ins Martyrium müssen. Dann der andere Weg, wenn noch viele aus der großen Drangsal herauskommen. Die Gemeinde wird, das sehe ich schon vorher entrückt, wenn hier in 1. Thessalonicher 5 und auch 2. Thessalonicher 2 vom Tag des Herrn die Rede ist, dann ist das nicht der Tag Jesu Christi mit dem Endziel der Entrückung für die Gemeinde. Wir als Gemeinde dürfen das Ziel haben, das Nahziel, dass er bald kommt, seine Gemeinde zu entrücken. Darum heißt in 1. Thessalonicher 4, so tröstet euch mit diesen Worten, dass dann, wenn die in Christus entschlafenen zuerst dem Herrn entgegengerückt werden und die noch Lebenden verwandelt werden, also nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Das ist unser Ziel jetzt. Aber um nochmal die negative Entwicklung auch aufzuweisen, es wird eine solche Verführung sein, und zwar vor allem bei denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Mit Zeichen und Wundern wird Gott dann selber kräftige Irrtümer geben, sodass die meisten ihre Liebe geben. Und was wird das größte Wunder sein, dass dieser Letzte, der Antichrist, der Höchste in dieser satanischen Person erreicht, er wird nach einer Todwunde sogar aufgeweckt. Und das ist das Signal dafür, dass sie ihn alle anbeten. Also liebe Geschwister, Zeichen und Wunder sind noch kein Beweis für Göttlichkeit. Es gibt göttliche Wunder, daran dürfen wir glauben. Und die Wunder sind in Jesus Christus verborgen, durch ihn bewirkt. Dann kann der Mensch die Gaben auch fleischlich benutzen und Satan ist auch in der Lage, alles nachzuäffen, selbst, ich sage nochmal, bis hin zur Totenerweckung. Dann werden die Massen hinzunehmen und das wird eben das tragische Ende dann sein, das große Gericht. Dieser große Verführer wird durch den Hauch seines Mundes noch schon gesagt, ja, selber aus diesem Leben genommen, er kommt in das Gericht. Satan selber wird für 1000 Jahre gebunden. Und dann gibt es eine schöne Zeit, auch das will ich nochmal kurz wiederholen, was ich gestern sagte, diese Zeit des 1000-jährigen Friedensreiches, wo vor allem in Israel das Missionsvolk ist, wo von Zion die Herrschaft ausgeht, wo wirklich paradiesische Zustände da sind, verändert aber letztlich den Menschen nichts unbedingt in seinem Leben. Und das muss durch Gnade geschehen im Innersten. Nicht die äußeren Verhältnisse machen den neuen Menschen, sondern Gott selber kann nur diese neue Schöpfung bewirken, nach 2. Korinther 5, Vers 17. Und als dann Satan nochmal losgelassen wird am Schluss, da gibt es nochmal eine große Revolte. Auflehnung gegen diesen Gott, der ihm doch so herrliche Zeiten geschenkt hat. Und dann erst vergeht diese Schöpfung. Sicher auch, wenn es 1000 Jahre etwas verändert ist, meteorologisch und biologisch. Aber dann kommt erst das große Gericht. Und liebe Geschwister, das ist dann der Beweis dafür, ob Menschen, die wahre, gesunde Lehre angenommen haben und inzwischen in das Buch des Lebens eingetragen wurden, übrigens, wir sind schon grundlegend der Welt, zu denen gezählt. Und auf der anderen Seite gibt es dann viele, deren Namen nicht geschrieben gefunden wurden in diesem Lebensbuch. Die werden an ihren Werken berichtet Und das ist dann das letzte Gericht, das wir richten können. Sag mal, wir dürfen, selbst wenn wir die herrliche Zusetzung haben, dass Gott die ganze Schöpfung wieder zurechtbringt, er hat ja bereits das Universum, das All versucht. Wir dürfen die Gerichte nicht bagatellisieren. Und dann hat man gesagt, halte nur einmal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze. Dann merkt ihr schon, was von Feuer ist. Ne? Aber Gott wird treu sein, er wird jedem zumessen, nach gerechter Weise, nicht wie die irdische Justizkraft Urteile fällt, die nicht wahrlich gerecht sind. Sie können das. Aber unser Gott wird dafür sorgen, dass einmal, und dann schließe ich mit diesem Hinweis, auch aus allen Gerichten heraus befreien wird. Denn Gericht ist nie Endzweck, sondern immer nur Mittel zum Zweck. Durch Gericht zur Gnade. Wir dürfen jetzt schon in Jesus Christus die Gnade erkennen. Wir dürfen uns durchrichten und durchlichten lassen. Und wer das nicht tut, der kommt ins Gericht und wird dann eben später einmal seine Knie beugen. In dem Namen Jesu, heißt doch in Philipper 2, Vers 11. In diesem Namen werden sich einmal alle Knie beugen und das zur Ehre Gottes des Vaters und Christus Jesus. Welche herrlichen Perspektiven sind das doch einmal? Aber jetzt will ich noch die gesunde Lehre bringt die Gemeinde zu einem herrlichen Ziel. Der Auswahl, Errettung, hin vor den Gerechten in der Entrückung, den anderen, die die verderblichen Lehren angenommen haben, die nicht auf die heilsame Lehre des Wortes Gottes geachtet haben, wird gerichtet. Hier schon auf Erden, wie, ich erinnere nochmal an die Siegel, Bosaun und Zornerschalen gerichtet, dann aber auch drüben. Und da möchte der Herr schenken, dass wir die Gewissheit haben, weil Christus uns erlöst hat, er uns geworden ist von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung, wir auf der Seite des Widerstandes. Das ist die andere Linie. Das bedeutet, der gesunden Lehre gegenüber offen sein, sie nicht nur als Theorie nehmen, sondern auch umsetzen und damit in Christus darstellen. Das ist der schmale Weg von Lehre, der breite führt leider zunächst mit Gericht ins Verderben. Aber schließlich noch einmal wird die ganze Schöpfung auch zum Lobpreis Gottes einmal in die Sohnschaft, in die herrliche Freiheit geführt werden nach dem Himmel. Und das ist auch unser Trost bei all den Leiden und bei den vielen Problemen, die die Menschheit auf dieser Erde hat. Der Herr segne dich.